Ich möchte heute Morgen Galater den sechsten Kapitel aufschlagen. Galater in den sechsten Kapitel. Ich hoffe, es ist noch live. Mikrofon, ist alles gut. Wir haben vor einigen Monaten zuletzt diesen Brief aufgeschlagen und ich möchte es letztendlich zu Ende bringen. Es wurde unterbrochen mit dem Ausgangssperre und wir haben andere wichtigen Themen betrachtet, wie wir in diese Ausgangssperre umgehen und verschiedene Sachen. Und ich möchte das zu Ende bringen und zwar heute den ganzen Brief kurz betrachten. Das ist ein bisschen Überflug, dass wir das Ganze vor Augen haben, was wir gelernt haben. Und auch das praktisch zum Schluss auch zu erfahren. Ich war 18 Jahre alt. Ich hatte ja so ein Als ich so 13, 14 Jahre alt war, habe ich so ein ganz kleines Familiengeschäft oder Unternehmen gehabt mit Gartenbau, so Gartengestaltung, vor allem Rasenmähen. Da in Amerika es viel größeren Wiesen und Rasen gibt. Und ich habe dann öfters solchen Rasen, solche Wiesen gemäht. Und so war einem ein Garten von einem Ärzten ziemlich erfolgreich. Es war vielleicht 700 Quadratmeter, 800 Quadratmeter, ziemlich großen Garten mit einem Teich hinten. Und hinten im Garten gab es dann einen Pool. Und ich habe dann das immer Rasen gemäht und die Gewische gemacht und alles gepflegt. Und einmal war es dran, den Unkraut zu spritzen. Und so habe ich mit einem kleinen Waggon hinten habe ich dann das genau gemacht mit dem kleinen Traktor. Habe das regelrecht die ganze gespritzt, ohne genau alles zu beachten, aber habe es einfach gemacht. Es war alles schön und gut. Wir sind weitergezogen, haben andere Kunden gemacht und zwei, drei Wochen später wollte ich eine andere Kundschaft besuchen und sind vorbeigefahren in diesem Haus, in diesem grünen Gras, der so schön war, als ich gespritzt hatte. Und nachdem ich den Wagen drauf war, aber jetzt, ja, wie gesagt, zwei, drei Wochen später, sah nicht so grün aus. Ich sah eher so aus. 700 Quadratmetern. Total schön goldenbraun. Ich kann noch in meinem Bauch das Gefühl spüren, als ich das gesehen hatte. Und wusste ich sofort, etwas ist schiefgelaufen. Um das ein bisschen schärfer zu machen oder schmerzvoller zu machen, gab es so ein paar strategisch platziert riesigen Unkraut, die so ausgeragt sind, um nur uns daran zu erinnern, wie grün der Gras hätte sein können. Aber alles andere, der Gras, richtige Gras, war nur braun. Mit schwerem Herz bin ich zu der Tür gegangen, habe mich regelrecht im Schullicht und über das ganze Sommer haben wir versucht, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Was ich da gelernt habe, schmerzvoll in Art und Weise, ist etwas, das wir alle auf natürliche Weise wissen. Es gibt ein Naturgesetz. Was man saht, wird man ernten. Das wissen wir. Wenn man 40 Stunden arbeitet in der Woche, wird man höchstwahrscheinlich Geld bekommen. Wenn man nicht arbeitet, wenn man es versäumt, wird man vielleicht eine Zeit lang Geld bekommen, aber dann irgendwann wird man entlassen. Wenn man zu schnell fährt, kommt dann oft eine Strafe. Das ist wie ein Naturgesetz. Und Paulus kommt zu Ende in seinem Brief und spricht davon. Und wir kennen diesen Satz. Das muss man nicht extra lesen. Er sagt, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das kommt in diesem letzten Absatz aus der letzten Ermahnung von Paulus, von einem ganzen Brief. Und deswegen, ich glaube, es ist sehr wichtig, heute den ganzen Brief zu betrachten, damit wir genau verstehen, was Paulus hier meinte. Ich sage euch, auch wenn es, vielleicht kommt es erst schwer vor, so ein Satz, möchte ich sagen, es soll uns ermutigen. Paulus möchte diesen Geschwister ermutigen und da möchte ich auch uns ermutigen, was mit diesem Worte. So, als Wiederholung, wir sind in diesem Galaterbrief und wir haben gesehen, diese Gemeinde hat ein großes Problem gehabt. Und zwar, sie wollten vor Gott gerecht sein, sie waren eigentlich wiedergeborene Menschen, sie haben an Jesus geglaubt, aber es gab in dieser verschiedenen Gemeinde eine Lehre, die verbreitet wurde, der falsch war. Und zwar, dass sie nach dem mosaischen Gesetz auch leben müssen, um ein guter Christ zu werden. Nun, das kommt uns komisch vor, aber wenn du überlegst, sie hatten zu der Zeit hauptsächlich nur im Alten Testament und vielleicht eigenen Schriften von, die später in Gottes Wort kommen würden, vielleicht von Evangelium oder verschiedene Ereignisse von Jesus. Aber im Neuen Testament hatten sie noch nicht gehabt und sie hatten auch diese ersten 5 Bücher Mose, das Gesetz. Und so gab es einige, die gesagt haben, hey, Moment mal, ihr seid gute Christen, ihr macht es schon richtig allgemein, aber es gibt was Wichtiges, das ihr übersehen habt. Ihr sollt euch beschneiden lassen. Das ist wichtig, damit ihr echte Christen seid. So waren die Juden und jetzt sollt ihr auch das machen. Und sie haben dadurch etwas Gottes Gnade hinzugefügt. Das Problem ist echt, dass wir diese Gesetze im Alten Testament haben, 613 Befehle, und sie sind Gottes Wort. Und wir können sie noch predigen. Aber wie wir sie anwenden und was sie für uns heute unter dem neuen Bund zur Bedeutung haben, ist anders als dem, was im alten Bund war. Und zwar, dass wir buchstäblich uns beschneiden lassen müssen, um unter Gottes Gnade zu leben. Das gilt nicht mehr. Das war unter dem alten Bund, weil Jesus Christus gekommen ist. Ich möchte es kurz erklären, dass die Gesetze und das Gesetz Gottes, das sieht schon böse aus. Ein bisschen, man denkt, die 10 Gebote, diese Regeln, sieht schon heftig und schwer und böse aus. Aber eins musst du erst verstehen. Das ist erstens Gottes Offenbarung, offenbart seine Charakter. Das Gesetz, auch für heute, offenbart Gottes Charakter. Und zwar ist es wie ein englischer Garten. Man sieht das, wenn du überlegen würdest, dass gegenüber von dir, wir sprechen viel von Gärten heute, gegenüber von dir, dein Nachbar hat so einen schönen Garten. Und es ist perfekt, alles genau gepflegt. Und dann schaust du deinen an und denkst, das gilt nicht. Das ist irgendwie unpassend. Und so ist Gottes Gesetz. Wir sehen darin Gottes Charakter. Und ich möchte uns ermutigen, wenn du in 2. Mose, 3. Mose, 5. Mose, das zweite Mal, dass das Gesetz gegeben wird, es liest. Schau und sei aufmerksam, wo du Gottes Charakter siehst. Und es strahlt durch. Nicht nur durch, sondern es wirklich offenbart. Du siehst Gottes Gerechtigkeit, natürlich. Du siehst Gottes Heiligkeit, seine Reinheit. Auch seiner Liebe und Barmherzigkeit. Das ist wirklich da zu finden. Und Gott möchte das uns auch zeigen da. Aber diesen Charakter Gottes ist etwas, das wir nie erreichen können. Dein Garten wird nie so schön ausschauen wie den von dem Nachbarn. So ist es auch mit Gottes Gerechtigkeit. Das kannst du nie schaffen, so gerecht zu sein wie Gott selber. So haben wir das betrachtet. Das ist ein bisschen Wiederholung, so ich habe auch die Folien dabei. Nun, Galaterbrief spricht auch davon, dass dieses Gesetz, dass das Gesetz Gottes wie ein Erzieher ist. Und zwar, ein Erzieher sieht schon ganz streng aus. Aber dieser Erzieher, von einem Kindesblick, sieht er so böse und lieblos aus. Aber oftmals als Eltern wissen wir, der Lehrer ist vielleicht doch ein guter Lehrer, ist aber streng. Und so ist der Erzieher auch von Gott gewollt. In Kapitel 3, Vers 24 gesagt, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir als Glauben gerechtfertigt werden. Das heißt, wir können der Erzieher oder Erzieherin nie zufriedenstellen, obwohl wir das versuchen. Und das Problem ist wieder nicht Gott, sondern das Problem ist, dass wir Sünder sind. Wir versuchen das zwar, wir machen das mit falschen Motivationen, wir sind stolz, wir wollen uns rühmen, ich habe es geschafft, ich habe meinen Teil gemacht. Aber Gott sagt, nein, das schaffst du nicht. Es ist unmöglich und es ist eigentlich sogar Sünde, wenn wir versuchen, vor Gott selber fromm zu sein durch die Gesetzeswerke. Und das dritte Beispiel ist ein Gefängnis. Und zwar, er spricht hier von einem Sklave. Wir sind Sklaven, wir waren Sklaven unter dem Gesetz. Ein Sklave hat keine Rechte. Er kann eigentlich nicht frei entscheiden, sondern er gehört einem anderen. Er ist versklavt. Und er sagte dann, in Kapitel 4, Vers 1, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklave. Das heißt, wir sind unmündig. Wir können nur sündigen, selbst wenn wir versuchen, was Gutes zu tun. Es ist Selbstgerechtigkeit, es ist leere Frömmigkeit, es ist verkehrt. Das ist unser Problem. Wir sind frustriert, es tötet uns. Das Gesetz, es raubt uns letztendlich unsere Hoffnung, Motivation und wir können nicht in unserer sündigen Natur dieses Gesetz erfüllen. Wir sind wirklich nicht, tatsächlich nicht frei. Und das ist, was der Botschaft dieses Buchs ist, dass wir durch den Tod Jesu Christus an meiner Stelle allein bin ich gerechtfertigt vor Gott. Es ist möglich, diese Gerechtigkeit vor Gott zu schaffen. Aber nicht du schaffst das, sondern Jesus hat alles am Kreuz und in seinem Leben geschafft. Er hat das Gesetz erfüllt für uns an unserer Stelle. Und das sagt er in dem dritten Kapitel, wo er sagte, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Er hat uns losgekauft. Gott sei Dank. In Jesus sind wir tatsächlich frei. Nun, diese Freiheit ist ein Thema, der überwiegend am Ende des Buchs vorkommt. Und zwar ab Kapitel 4, Vers 21, wo diese zwei Frauen, also bildliche Sprache verwendet sind, der Hagar für das Gesetz und Sarah für die Gnade. Und dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, frei sind und sind jetzt unter der Gnade. Nun, diese Freiheit ist echt. Und was wir heute betrachten werden, ist ab Kapitel 5, wo die Freiheit erwähnt wird und wo die Anwendung kommt. Was das für mich bedeutet. Weil hier ist es interessant. Wenn du jemand sagst, du kannst nicht durch deine eigene Leistung gerettet werden. Du kannst nichts dafür. Das heißt, egal was du machst, du wirst nicht deine Beziehung mit Gott in Ordnung bringen. Und wenn du Jesus kennst und wenn du wiedergeboren bist, selbst wenn du schwer sündigst, bist du immer noch sein Kind. Weil es alles Gnade ist. Einerseits stimmt das 100%, aber dann kommt von sowohl gläubigen Menschen als auch Menschen, die gar nicht von der Bibel kennen, dass, wie kann das sein? Dann ist es egal, wie ich lebe. Und Paulus spricht dann diese tatsächliche Freiheit an, was genau das bedeutet. Und hier möchten wir dann ab Kapitel 4, Vers 13 kurz betrachten, dass diese Freiheit ernst zu nehmen ist. Und nimm dein Leben in dieser Freiheit ernst. Denn er sagt in Vers 13, Kapitel 5, Vers 13, denn ihr seid zu Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Die Freiheit bedeutet nicht, dass ich dann lebe, wie ich will. Das ist eigentlich nicht Freiheit, weil das bindet mich schon wieder in meinem Gefängnis. Die Freiheit ist nicht mehr nach meinem Fleisch zu leben, sondern für anderen aus Liebe. Nun, diese zwei Worte, Freiheit und Liebe, müssen wir klar verstehen, was das bedeutet. Weil Freiheit bedeutet, ich bin doch frei zu entscheiden. Und Freiheit bedeutet, dass ich auch für einen anderen leben. Dient einander durch die Liebe. Freiheit bedeutet, dass ich nicht mehr dienen muss. Freiheit bedeutet, dass ich einen neuen Herrn diene und ich anderen Menschen diene. Und das kommt eigentlich zurück zu dem, was Jesus sagt über dem Gesetz, wo er sagte, was sind die zwei größten Gebote? Lieb den Herrn mit deinem ganzen Herzen und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und deswegen sagt er in Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus erklärt jetzt das, was Jesus in Kurzform gesagt hat. Eigentlich, dass wir, weil wir gerettet sind, weil wir frei sind, ist es jetzt möglich, Gottes Wille zu tun und nach seinem Gesetz zu leben. Nicht dem mosaischen Gesetz mehr, sondern das Gesetz Christi. Das ist die Freiheit, ist mit dem Herrn zu wandeln. Nun, er spricht hier davon, dass wir frei sind, in der Liebe zu wandeln. Okay, das kommt später. Wir sind frei, in dem Liebe zu wandeln, ab Vers 14. Leb in dieser Freiheit der Liebe. Zweitens, leb in der Freiheit durch den Heiligen Geist. Er spricht hier davon, du kannst das Fleisch dienen, das ist dann in der falschen Freiheit, das ist eigentlich nicht mehr Freiheit, oder du kannst im Geist wandeln. Denn das Fleisch, sagt er in Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht was tut, was ihr wollt. Sprich, nicht Freiheit. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Freiheit. Wenn wir wirklich frei leben wollten, dann leben wir in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da habe ich eine gute Nachricht für uns. Er wohnt in jedem von uns. Wenn wir Jesus kennen und wiedergeboren sind, wohnt der Heilige Geist in dir. Du nimm lebende Freiheit der Liebe, lebende Freiheit durch den Heiligen Geist. Das heißt nicht mehr durch den fleischlichen Handeln. Das führt komischerweise nur zu den Werken des Fleisches. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung und so weiter. Wir denken an uns. Selbst die Frömmigkeit geht nur um mich. Sondern lebende Freiheit durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Der Geist Gottes ist auch in uns. Und dann spricht er von der Frucht des Geistes, der in uns zu finden sein soll, wenn wir nach dem Geist wandeln. Der Geist Gottes wirkt diese Frucht in uns, wenn wir ihm folgen, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Und dann kommt er zum Schluss zu dem, nimm dein Leben in mit dem Herrn in dieser Freiheit ernst. Nimm dein Leben in der Freiheit ernst. Hier ist noch dann eine Gefahr. Wenn alles Gnade ist, wenn Gott das in mir wirkt, wenn Paulus, und das habe ich, wollte ich erwähnen, und zwar in Kapitel 2, Schlüsselstelle für die Freiheit in Christus, wo er sagte in Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Da sagt er, wir sind zu dem Gesetz gestorben. Wir sind gestorben, weil wir mit Jesus Christus gestorben sind. In Jesus Christus, mit ihm gestorben sind. Gekreuzigt mit ihm. Das heißt, wir müssen dem Gesetz nicht mehr folgen. Wir sind frei und Christus lebt in uns. Und dann sagte er, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Was wir manchmal dazu neigen, wenn wir das lesen, dass Jesus lebt in mir, dann denken wir, okay, dann wird es einfach geschehen. Mein Leben wird gehen, der Herr wird es in mir wirken und ich muss nichts dafür. Und da als letzte Ermahnung, vielleicht aus seinem Nachgedanken, spricht Paulus das genau an. Ab Kapitel 6 und Vers 1 spricht er wieder von der Bruderliebe, dass wir einander Last tragen, das ist dann in der Liebe zu dienen, nicht in der Freiheit nach dem Fleisch, nicht nur für mich diese Freiheit, sondern ich diene, ich bin frei zu dienen. Und dann sagt er Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. So, ich denke, das beste Zusammenfassung von dieser Stelle ist, nimm diese Freiheit in Jesus ernst. Nimm das ernst. Warum soll ich diese Freiheit in Jesus ernst nehmen und nicht einfach leben? Drei Gedanken dazu. Erstens, weil dein Herz nicht zu vertrauen ist. Schau in Vers 7. Er sagt, irrt euch nicht. Unsere Herzen sind sehr betrügerisch. Sie sind sehr raffiniert, Dinge auszudenken, um einen Ausweg zu finden. Wenn wir das Wort Freiheit hören, dann interpretiert mein Herz das, eine Freiheit, oh, ich kann das machen, ich kann das machen, das machen, und das ist sehr schnell, fast sofort für mich, nach dem Fleisch zu denken. Und meine Freiheit als Anlass für das Fleisch zu nehmen. Nicht nur in sündhaften Sachen, sondern ich lebe für mich diese Freiheit. Paulus sagt, irrt euch nicht. Dein Leben ist ernst. Deine Entscheidung, die du triffst als Christ, sind schon ernst. Lass dich nicht in der Irre führen. Ich denke, oft leben wir geistlich schwach und nicht geistlich und nach dem Fleisch lieber, weil wir nicht merken, wo unserem Herzen uns betrügen. Sondern eigentlich, letztendlich, wenn man wirklich ehrlich ist, vertrauen wir unserem eigenen Herzen. Wir vertrauen unser Instinkt, unsere Gefühle, unsere Zuneigungen in dem Moment oder in den nächsten, unsere Laune. Und diese nicht zu vertrauen. Irrt euch nicht. Nimm dein Leben, deine Freiheit in dem Herrn ernst. Zweitens, diesem Saat und Ernte ist schon ernst zu nehmen. Unser Leben, unsere Entscheidungen, wie wir unser Leben für den Herrn leben, ist schon ernst zu nehmen. Zweitens, weil Gott dein Leben ernst nimmt. Er sagte, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Dieses Wort für verspotten hat darin das Wort Nase. Okay. Und es ist ähnlich wie den Begriff, wir sagen so, gegen jemanden Nase rümpfen. Okay, ein bisschen, ja, okay, alles klar. Ja, verstanden. Wenn jemand uns eine Anweisung gibt, wir sagen, naja, mach ich. Okay, wir machen die Nase ein bisschen, okay. Das ist, was hier gemeint ist, okay. du kannst Gott nicht die Nase zeigen. Es ist Gott zu verspotten. Gott sagt, Paulus sagt, Gott lässt sich nicht verspotten. Okay, du kannst sagen, hey, ich habe Gnade, ich kann leben, wie ich will. Gott lässt sich nicht verspotten. Okay. Er bleibt Gott. Und du kannst nicht seine Gnade einfach ausnutzen und denken, dass alles einfach glatt laufen wird, ohne Probleme, da du unter seine Gnade lebst. Gott wird nicht verspotten. Das, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das heißt, es gibt Folgen. Das ist der dritte Punkt. Es gibt Folgen, und zwar ewige Folgen, für mein Handeln, für meine Entscheidungen. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Es gibt Folgen von unserem Handeln. Wie ich gesagt habe, ist das ein Naturgesetz. Wir verstehen das, dass es so ist. Seit 1. Mose 8 ist es so gewesen, wo es sagt, Noah aus dem Arche gekommen ist, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Saat und Ernte. Seitdem ist es so gewesen in der Natur, aber auch im geistlichen Sinn. So, er sagte, seht nicht auf den Fleisch. Seht nicht nach dem Fleisch, kommt's Verderben. Was ist das, auf dem Fleisch zu sehen? Wir sollten das wirklich praktisch betrachten. Also, es ist so, dein Fleisch, deine Begierden nicht zu verhätscheln, verwöhnen. Okay? Das heißt, wir müssen erst erkennen, wo unser Fleisch sich ausdrückt. Und das ist manchmal klar, manchmal nicht. Wenn ich merke, dass es um mich geht, meine Gefühle, meine Beleidigung, wie ich haben will, dann ist es sehr schnell klar, das ist mein Fleisch. Wir müssen das erkennen und sagen, nein, ich verwöhne mein Fleisch nicht. Wenn ich einen Groll gegen einen anderen hege, ein Nachbar, ein Bruder oder Schwester in der Gemeinde, vielleicht gegen deinen eigenen Ehepartner, dann verwöhnen wir unser Fleisch. Wir säen auf dem Fleisch. Und sollten uns nicht wundern, wenn wir geistlich schwach sind und wenn wir nach dem Fleisch dann handeln. Es führt nur zum Verderben. Wenn wir uns positionieren, unserem Leben, unseren Entscheidungen, in der Nähe von dem Fleisch, von fleischlichen Dingen, woran wir denken, was wir lesen, worüber wir mit anderen reden, dann werden wir nach dem Fleisch, auf dem Fleisch sehen. Es gibt ein Beispiel, ein junger Mann, der mit der Wahrheit erzogen wurde. Er wusste von dem wahren, lebendigen Gott. Und von seinem Onkel hat er viel gehört. War in seinem Herzen ein aufrichtiger Mensch, hat dem Herrn gefürchtet. Aber als er sein Familienunternehmen ausbauen wollte, ist er für einen sehr guten Grundstück entschieden. Viel Wasser, Flüsse, Bäche. Es war ein ganz schönes Einzugsgebiet bei einer Großstadt mit allen Vorteilen, die ein Metropol anbieten konnte. Und so haben sie dort gelebt. Ich spreche von dem Neffe von Abraham. Lot. Und so schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Was er gesät hat, hat er auch nachhinein geerntet. Hat er das alles geahnt, was kommen würde? Natürlich nicht. Aber es hat ihm alles gekostet. Seine Frau, sein ganzes Unternehmen, alles, was er hatte, mit Kühe und alles. Und seine eigenen Töchter sind durch Inzest geschwängert und haben eine böse Familienlinie angefangen. Was wir sehen, werden wir ernten. Nun, das ist nicht alles eins zu eins. Wir reden auch in diesem Buch von Gnade. Wir alle brauchen Gnade. Aber wenn wir bewusst locker mit dem Fleisch umgehen, sollte es nicht bewundern, was für Ernte kommt. Aber wir dürfen was anderes auswählen, entscheiden. Er sagte, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Es ist möglich, auch auf dem Geist zu säen. Römer 8, Vers 6 sagt, denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Merkt ganz genau, es geht hier um die Gesinnung. Es fängt mit dem Gedanken an. Und wenn wir nach dem Geist säen, wenn wir mit seinem Gedanken erfüllt sind, es gibt erstens keinen Raum für den anderen Gedanken. Und zweitens, wir ernten sein Segen. Geistlich stabil zu sein. Geistlicher Charakter, die Frucht des Geistes wird in uns zu sehen und noch zu merken, immer noch zu merken, es kommt von dem Geist. Aber wir haben auf dem Geist gesät. Kolosser 3 sagt er, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, okay, du hast Jesus, du hast die Rechtfertigung, so sucht, was da oben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, es wird ein Esther, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Sind auf das. Dass wir unsere Gesinnung, unser Gedanken so sehen, auf dem Geist sehen, nicht nach dem Fleisch oder auf dem Fleisch. Der Kontrast ist, was wir in Philipper 3, eigentlich so Vers 19 stehen, wo es sagt, deren Ende, von Menschen, die das nicht machen, die auf dem Fleisch sehen, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf der irdische sinnen. Christen können auch nach dem irdische sinnen. Christen können auch nach ihrem Bauch leben. Deren Gott der Bauch ist. Ziemlich starke Worte von Paulus. Wir müssen überlegen, sehe ich noch auf dem Fleisch? Sehe ich auf das, was mein Bauch haben will, was meine Begierden sind? Oder sehe ich auf dem, was der Geist Gottes haben will? Was Gott wichtig ist? Da ist echte Freiheit. Ich möchte zum Schluss ein paar Anwendungen machen. Wie soll ich mein Leben in der Freiheit ernst nehmen? Und da möchte ich drei Beispiele nennen von Menschen, die wirklich das vorgelebt haben. Wie sieht es aus, wie Paulus sagt in Kapitel 2, das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Ihr seht, wie einem reichen Mann, einem gewissen reichen Mann, dem Gott eines Tages begegnete und Gott sagt, nimm deine ganze Familie, nimm alles, was du hast und zieh um zu dem Ort, den ich dir zeigen will. Das war Abraham. Und er glaubte Gott. Und er ist ihm nachgefolgt. Es sieht wie einem, der in einem gefährlichen Kultur lebte. Voll mit Gewalt. Aber er hatte eine Beziehung mit dem Herrn. Und Gott sagte ihm, bau ein Schiff. Es gab kein Wasser, es gab keinen Ozean in der Nähe, bau ein Schiff. Es kommt Hochwasser. Und höchstwahrscheinlich 75 Jahre lang, so ungefähr, für jetzt ist jetzt unser ganzes Leben, Lebenslänge, hat er das gebraucht, um Gott zu gehorchen und zu glauben. Aus Glauben, dass das kommen wird. Wurde ausgelacht, wurde ausgegrenzt, aber hat das gemacht, für das Rettung seines Hauses. sieht, wie eine heidnische Frau, deren Mann und Schwäger und Schwiegervater alle gestorben sind in einem Hungersnot. Und sie sagt zu ihrem Schwiegermutter, ich gehe mit dir, lass mich nicht los. Dein Gott wird mein Gott sein. Dein Volk, mein Volk. Da ist der Ruth, die Ruth. So, wie sieht so ein Glauben aus, der in dieser Freiheit lebt, die diese Freiheit ernst nimmt? Erstens, wir merken in diesen Menschen und im Galaterbrief, erstens, hab ein unerschütterliches Vertrauen an einen treuen Herrn. Ein unerschütterliches Vertrauen. Das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Egal was kommt, egal wie lang diese Ausgangssperre sein wird, egal ob es eine Pandemie wieder in 3 Monate kommt und ich da erwischt werde oder ich meinen Job verliere oder mein ganzes Geld, das ich gespart habe, egal ob ich überhaupt wieder Urlaub machen darf. Ich vertraue auf den Herrn. Er ist treu. Wir müssen wirklich verstehen, die Freiheit in Jesus müssen wir in der Person Jesus finden, in der Beziehung mit ihm zu wandeln und nicht das trennen von seinem Segen, den er uns gibt. So war es für diesen 3, Abraham, Noah und Ruth. Zweitens, sei bereit, deine eigenen Pläne in den Tod zu bringen. Das ist etwas, das man mit Abraham sieht. Er hatte alles dahinter gelassen. Noah musste 75 Jahre sein Leben abgeben. Sicher hatte er andere Pläne, hatte er andere Sachen vor. Aber sagt Gott, mach. Gott sagt, mach das. Und Ruth musste ihre ganze Bevölkerung, ihr ganzes Volk und Familie dahinter lassen. Paulus sagt es auch hier im Galaterbrief, wo er sagte, Kapitel 5 und Vers 24, die aber dem Herr Christus Jesus angehörigen, haben das Fleisch, haben den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Paulus hat es auch so gelebt, er ist täglich gestorben, sagt er. Dass wir täglich mehrmals am Tag zu unseren eigenen Pläne sterben. Manchmal sind sie große Lebensveränderungen, verändernde Entscheidungen. Manchmal, oftmals, sind sie ganz kleine. Ich wollte dies machen heute Nachmittag, aber jetzt hat der Herr was anderes in den Weg gelegt. Und ich lasse das sterben und mache das, was der Herr haben will. Lass deine eigenen Pläne, deine Träume, auch wenn sie berechtigt sind, meine ich, nicht verboten sind. Dass du sagst, Gott, ich lasse das alles auf dem Altar aus Glauben, dass du das Beste für mich hast. Jesus sagte in Johannes 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wollen wir in seiner Kraft, in seinem Leben leben? Es kostet dir dein Leben. Ich denke immer wieder in der letzten Woche nach Ostern. Ostern, Auferstehungssonntag, ist nur erst gekommen, weil es Karfreitag erst geschehen ist. Und Jesus sagt, der Nachfolger ist nicht größer als dem Herrn. Und wenn Jesus leidet, sollen wir auch nicht verwundern, dass Gott erwartet, dass wir auch Gemeinschaft in seinem Leid haben. Und wenn wir in seiner Auferstehungskraft leben wollten, muss auch für uns Karfreitag immer wieder stattfinden. Das ist nicht dadurch, seine Gnade zu verdienen, sondern das ist, wie wir seine Auferstehung immer wieder erleben. Im Kleinen und große Sachen. Ich muss ehrlich sagen, dass momentan ist etwas, das ich lerne, selber Buß zu stabilisieren. in große und kleine Sachen. Lass das sterben. Lass meine eigenen Pläne sterben und mach, was der Herr will. Das ist in seiner Freiheit zu leben und auf dem Geist zu sehen, nicht auf dem Fleisch. Und drittens, sei bereit, Gott zu gehorchen. Kapitel 5, Vers 25 sagt er, wenn wir durch den Geist leben, wir haben Leben durch ihn, lasst uns dem Geist folgen. Paulus erwähnt hier viel von der Gnade und dem Glauben, aber er scheut sich nicht davon, von Gehorsam auch zu reden. Das ist etwas, das wir auch vor Augen haben müssen, sonst werden wir wieder in dem Fleisch, nach dem Fleisch leben. Er sagt in Römer 6, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Jetzt aber, Vers 22, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Das ist eine gute Nachricht, dass wir Gottes Diener sind, dass wir seine Sklaven sind. Das ist die Freiheit, so einem Herrn zu haben, dass wir ihm gehorchen und ihm nachfolgen, ist der Weg der Freiheit und wird dann Folgen bringen. Zum Schluss ist die Frage, warum soll ich so leben? Warum soll ich nach dem Geist, auf dem Geist wählen? Paulus hat es zum Schluss so schön gesagt, wofür er gelebt hat, was ihm getrieben hat, auf dem Geist zu sehen. Er sagt in Vers 9, lass uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Wir werden schon müde werden oftmals. Paulus spricht von sich selbst, lass uns nicht müde werden, im Guten tun. Und dann sagt er, in was er gerühmt hat, mir aber seid fern, Vers 14, mich zu rühmen aus nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Paulus lebte, um in dem Kreuz Jesus zu rühmen. Das ist der Weg der Freiheit. Und da finden wir, liebe Geschwister, die Gnade in dem Kreuz Jesus, das zu tun. Die Gnade ist vorhanden, mit ihm zu gehen. Mit ihm zu handeln, auf dem Geist zu sehen. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Sind wir bereit, das zu tun? Ich möchte, dass wir zusammen beten, dass wir dem Herrn es hinlegen. Vielleicht, wenn du von dem Saat und Ernte hörst, bist du belastet. Du denkst, oh, wo ich einen Fehler gemacht habe, wo ich falsch gelegt habe. Ich möchte sagen, alle von uns haben Fehler gemacht. Alle von uns haben auch auf dem Fleisch gesät. Und wenn das so ist und du merkst, da hast du große Fehler gemacht. Viele finden es vielleicht in der Arbeit, vielleicht in der Familie, vielleicht in deiner Gemeinde, wo auch immer das war, wenn du in deiner Gemeinde was erlebt hast. Da gibt es, wo es Sünde gibt, wo wir nach dem Fleisch gehandelt haben, gibt es umso mehr Gnade. Wir haben einen gnädigen Gott, der auch nicht handelt nach unseren Sünden, sondern auch Gnade schenkt. Und es ist alles, was wir machen, Gnade. Und wenn du auf dem Geist sehst und gesät hast und diesem Segen erfährst, es ist auch nicht etwas, das deinen eigenen Verdienst ist, sondern es ist, weil Jesus in dir ist und weil du ihm in Gehorsam, ihm gefolgt hast. Es ist alles Gnade. Und Paulus wird der Erste sein, wenn wir ihn im Himmel sehen, wird sagen, es war alles Gnade, wie ich für ihn gelebt habe. Und wir dürfen auch in diesem Gnade leben. Und lass es wirklich dich ermutigen. Paulus möchte uns anspornen, uns ermutigen, nicht müde zu werden, sondern vorwärts zu gehen mit seiner Gnade. Stark in dem Herrn zu sein, stark in seiner Gnade. Und dass wir dann auch ernten, wo wir gesät haben. Und zwar sein Segen. Wir beten miteinander. Lieber Herr, du weißt, wie wie direkt diese Stelle meinem Herzen getroffen hat. Und Herr, ich bete, dass du jeden von uns zeigst, was dran ist, wo du Veränderung haben willst, und dass wir zu dir Ja sagen und bereit sind, unserem Leben im Glauben zu leben an dem Sohn Gottes und ihm nachzufolgen. O Herr, wir wollen unserem Leben nicht vergeuden. Wir wollen diese Ausgangssperre, diese Zeit, diesem Druck, den du auf uns gebracht hast, nicht vergeuden. Wir wollen geformt werden. Wir wollen verändert werden. Wir wollen auf dem Geist sehen und geistlich handeln. Das in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gemeinde dein Segen da sein wird. Wir wollten, Herr, dir nachfolgen. Danke für deine Gnade, die das ermöglicht. Und führe uns durch den Geist zu tun, was wir gehört haben. Wir beten durch Jesus. Amen.